Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wie immer mit mir, Laura Kingston. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin urlaubsreif. Und deswegen reise ich mit Ihnen zu einem klassischen Reiseziel, und zwar nach Usedom. Da ist das Wetter vielleicht nicht unbedingt besser als da, wo Sie sich gerade mutmaßlich aufhalten. Aber für Geschichtsinteressierte ist die Insel extrem spannend. Und wer danach erstmal wieder ein bisschen runterkommen will, der reist mit mir in die Niederlande. Und dafür brauchen Sie nicht mal Schuhe. Wir besuchen stille Ausstellungen in verschiedenen Museen, die auf Socken und schweigend genossen werden. Nach einer kurzen Nachrichtenpause habe ich dann wieder eine Reise für die Geschichtsinteressierten. Bletchley Park ist heute ein Museum nördlich von London. Vor etwas mehr als 80 Jahren haben Mathematiker dort den geheimen Nazi-Code entschlüsselt, den die Alliierten brauchten für den sogenannten D-Day. Ums Nazi-Regime geht's auch bei unserer nächsten Reise in eine unheimliche Ecke von Fuerteventura. Aber zum Schluss können Sie sich endlich wieder entspannen und mit mir zusammen Fritten essen. Die echten aus Belgien, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn ich Usedom sage, woran denken Sie da? Vielleicht Kinder, die Sandburgen bauen, vielleicht an einen salzigen Wind, der einem um die Nase weht oder auch ein Fischbrötchen als Snack? All das ist die Ferieninsel. Aber hier war nicht immer alles Softeis und Sonnenbaden. Auf Usedom war nämlich ein Zentrum der nationalsozialistischen Rüstungsproduktion. Um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, muss man nicht ins Museum, sondern kann die wichtigsten Stationen auf dem Fahrrad erkunden. Genau das hat Klaus Englert gemacht. Er ist die Stationen des Rüstungswahns abgefahren.
Die Reeperbahn fuhr von hier aus, von Zinnowitz aus, bis Werk West, also bis zum Ende, zur Luftwaffenerprobungsstelle. Und um auf diesen Bahnsteig zu kommen, musste man am Beginn des Bahnsteiges ein Gebäude betreten. Das war eigentlich ein Holzbau. Und in diesem Holzbau musste man an einer Sperre den Sonderausweis und die Plakette zeigen, um auf diesen Bahnsteig zu kommen, um eben ins Werk zu kommen.
Wir befinden uns im Kriegsjahr 1943. Die Halbinsel Usedom wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Täglich befördern die Werkbahnen 10.000 Arbeiter für die Raketenproduktion nach Peenemünde. In Zinnowitz steigen hunderte Arbeiter in die bereitgestellten Werkbahnen. Die Bahn hält am Lager Trassenheide, an der Siedlung Karlshagen, fährt vorbei an der Lagerhauptverwaltung und erreicht die im Bau befindliche Raketenfertigungshalle F1. Hier steigen die ersten Bauarbeiter aus. Weiter geht die Fahrt vorbei am Wasserwerk. Nach etwa 15 Minuten biegt die Bahn links zum kleinen Dorf Peenemünde ab. Hier steigen die restlichen Arbeiter aus. Sie folgen dem Weg zum Kraftwerk, das sich vor dem Peenemünder Hafen wie ein gewaltiges Massiv emportürmt. Andere gehen zum Ortsende, zum gerade fertiggestellten Sauerstoffwerk. Die Industriearchäologin Daniela Teschendorf arbeitet im Historisch-Technischen Museum, dem früheren Kraftwerk der Heeresversuchsanstalt. Heute gehen wir zusammen auf eine kleine Radtour ans Ende des 340-Seelendorfs zum nahegelegenen Sauerstoffwerk. Aus der Ferne wirkt die monumentale Ruine wie die Kulisse aus einem Dracula-Film. Auf dem Weg dorthin erzählt Teschendorf, die Heeresversuchsanstalt Peenemünde sei die größte Station der Denkmallandschaft Usedom. Die Nationalsozialisten planten die Heeresversuchsanstalt im äußersten Westen Usedoms als eines der größten militärischen Forschungszentren der Welt. Hier arbeiteten 1600 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Ziel war die Entwicklung der Wunderwaffe, der legendären V2. Wir legen einen Zwischenstopp ein und steigen vor dem Sauerstoffwerk ab, der zweiten Station der Denkmallandschaft.
Ja, jetzt stehen wir hier vorm Sauerstoffwerk. Das Sauerstoffwerk ist neben dem Kraftwerk Peenemünde das letzte erhaltene Großgebäude, wenn auch nur in diesem Fall ruinös. Trotzdem sind diese Gebäude und ganz besonders auch das Sauerstoffwerk herausragende Beispiele dieser Industriearchitektur, die prägend waren für die kompletten Versuchsanstalten Peenemünde.
Daniela Teschendorf erzählt, nachdem 1942 die Bauarbeiten für Kraftwerk und Sauerstofffabrik abgeschlossen waren, wurden rund um die Uhr 13 Tonnen flüssiger Sauerstoff hergestellt. Der war nötig als Treibstoff für die V2. Teschendorf berichtet auch, wie es zum Verfall des Sauerstoffwerks gekommen ist. Eigentlich habe das Potsdamer Abkommen die komplette Sprengung vorgesehen. Doch dazu ist es nie gekommen. Unsachgemäße Sprengungen, durchgeführt von der sowjetischen Militäradministration, führten zu bleibenden Schäden. In den Folgejahren wurde das kleine Peenemünde ein weiteres Mal zur militärischen Festung. 4.000 Soldaten der Nationalen Volksarmee quartierten sich hier ein. Das war mehr als das Zehnfache der Einwohnerzahl.
Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Peenemünde wieder Sperrgebiet. Es gab hier entsprechende militärische Strukturen der NVA.
Jahrzehntelang überlegte die Stadtverwaltung, was am besten mit der immer mehr verfallenen Ruine geschehen soll. Irgendwann wandelte sie sich zur begehrten Brutstätte für Vögel. Um den Industriebau wurde ein Zaun errichtet, betreten verboten.
Daneben haben wir natürlich durch die offenen Fenster und das zerstörte Dach, lichtdurchflutete Hallen.
Die finanzschwache Gemeinde dachte bereits daran, das Baudenkmal abreißen zu lassen, weil man sich die aufwendige Sanierung nicht leisten konnte. Doch eines Tages kam die Überraschung. Die Nürnberger Firma Terraplan, spezialisiert auf die Renovierung denkmalgeschützter Gebäude, kaufte das Sauerstoffwerk.
Ja, wir haben die Hoffnung, dass auch diese Ruine erhalten wird. Hat sich jemand gefunden, der das Gebäude einer neuen Nutzung zuführen will?
Projektentwickler und Denkmalschutz einigten sich darauf, die Klinkerhülle mit einer Länge von 73 Metern und einer Breite von 42 Metern zu erhalten. Zum Glück verzichtet der Investor auf unnötige touristische Zugeständnisse. Wellness-Oasen wird es nicht geben. Zentraler Raum des Sauerstoffwerks bleibt das imposante Mittelschiff. Es wird in Kooperation mit dem Historisch-Technischen Museum in eine Ausstellungshalle umgenutzt. Hier soll der Arbeitsalltag in Peenemünde anschaulich werden. Rüstungsbetrieb und Zwangsarbeiter stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Wir setzen die Denkmalroute fort und steuern die Wallanlagen Peenemündes an.
Also jetzt stehen wir vor dem Deich Peenemündes. Und dieser Deich, den kaum jemand aktiv wahrnimmt, ist unser größtes und vor allen Dingen in Funktion stehendes Denkmal, das tatsächlich noch seine Ursprungsfunktion erhalten hat.
Andrea Teschendorf erklärt, man sei hier ähnlich vorgegangen wie bei der Trockenlegung der Säuder See. Durch Eindeichung, Anlegung von Kanälen, die die Wassermassen aufnehmen, konnte nutzbares Land gewonnen werden. Der vor 80 Jahren errichtete Deich gehört heute untrennbar zur Peenemünder Landschaft hinzu. Man wundert sich allerdings über einen beschaulichen See, den es vor dem Krieg gar nicht gab. Denn damals war der eine Bucht des Peenestroms. Wir peilen unser nächstes Ziel an und radeln zu den Peenebunkern.
Wenn man jetzt am Deich weiter entlang fährt und hier auf dem Radweg bleibt, kommt man an den sogenannten Peenebunkern vorbei. Und diese Peenebunker haben ein ganz besonderes Äußeres. Sie sind natürlich auch gesprengt worden, sind aber Ruinen und noch sehr gut sichtbar. Sie wurden angelegt für das sogenannte Versuchsserienwerk bzw. die Fertigungsstelle Peenemünde.
Über die Peenebunker erzählen noch heute ältere Dorfbewohner. Unmittelbar nach dem Krieg hätten sich hier Flüchtlinge niedergelassen und in den Bunkern einquartiert. Wir wollen mehr über die Bunker wissen und radeln zurück zum Historisch-Technischen Museum, wo uns Kurator Philipp Aumann über die Ausstellung die Ruinen von Peenemünde zeigt.
Peenemünde war ja nicht nur ein Forschungszentrum, eben in dem neue Raketen, neue Waffen entwickelt wurden, sondern auch eben dann in Serie, in Masse produziert werden sollten. Und die Idee war, dass die, wenn sie fertig sind, dann eben in Betonbunkeranlagen auf Halde gelegt werden, bis sie eben dann per Zug eben in den Einsatzraum nach Holland, Westdeutschland gebracht werden, von wo sie verschossen wurden.
Eine Frage drängt sich auf. Was ist über die Lager aus Holzbaracken bekannt, wo die in der Raketenproduktion tätigen Zwangsarbeiter untergebracht waren? Wir erfahren: Wer die Standorte besichtigen will, wo die 4000 Bauarbeiter geschlafen haben, wählt am besten die Strecke der einstigen Werkbahn.
Wir ziehen weiter zu dem großen Lagerbereich im Zentrum der Insel, in dem ein großes Bauarbeiterlager stand, das 1942 auch zum Zwangsarbeiterlager wurde, wo erst Wehrmachtsgefangene und dann Konzentrationslagerhäftlinge eingesperrt waren, die Zwangsarbeit dann für die Wehrmacht hier leisten mussten.
Häftlinge und Zwangsarbeiter schliefen hier in Gruppenräumen für 100 bis 150 Männer mit dreistöckigen Betten. Nach Kriegsbeginn kamen immer mehr ausländische Zwangsarbeiter hinzu, die den Drangsalierungen des SS-Personals besonders schutzlos ausgeliefert waren.
Das Lager bestand aus Holzbaracken. Das sind Unterkunftsbaracken für mehrere hundert Männer. Und dann gab es immer noch im Zentrum eben das Wirtschaftsgebäude, die große eben Sozial- und auch Verwaltungseinrichtung. Und das ist auch eine Holzbaracke. Ganz klar zu sehen, wir haben hier den Adler auf dem Hakenkreuz stehend drauf. Diese Botschaft eben, hier wird gearbeitet für das nationalsozialistische Deutsche Reich.
Nach Feierabend hatten die Arbeiter der Heeresversuchsanstalt die Möglichkeit, mit ihren Sonderausweisen zurück nach Zinnowitz zu fahren. Ein gewöhnlicher Tag während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Die Spuren des Zwangsarbeiterterrors sind bis heute auf der Ferieninsel Usedom sichtbar. Zu erkunden am besten mit dem Rad oder der Bahn. Allerdings, die historische Werkbahn steht heute auf dem Gelände des Historisch-Technischen Museums. Die 23 Stationen der Denkmallandschaft Usedom bedient jetzt die öffentliche Nachfolgebahn in Richtung Swinemünde.
Ein Tag zwischen den verschiedensten Denkmälern und Bunkern und Dämmen hat Klaus Englert verbracht, um die Geschichte Usedoms besser zu verstehen. Und mit Usedom geht es jetzt auch weiter. So heißt das Lied, das wir jetzt hören. Wenn Sie gerade diese Sendung hören, dann haben Sie sich als Kollektiv alle gegen eines entschieden. Und zwar Stille. Wenn hier Stille herrschen würde, dann hätte ich was falsch gemacht oder die Sendung verschlafen. Aber so ein bisschen Stille möchte ich Ihnen jetzt trotzdem mitgeben. Die herrscht nämlich in einigen niederländischen Museen zu ganz bestimmten Zeiten. Da bleiben die Schuhe draußen und die Stimmen im Flüsterton. Eine besondere Erfahrung, vor allen Dingen für hochsensible Menschen. Meine Kollegin Kerstin Schweighöfer hat sich so eine stille Ausstellung angeschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Unsere moderne Welt ist laut. Die Autos, die Flugzeuge, die hektischen Menschen, die fröhlichen Menschen, die laute Musik. Selbst Popcorn essen kann laut sein, wenn man im Kino sitzt und der Nachbar eine große Tüte genüsslich verzehrt. Wie oft möchte man die Ohren einfach schließen? Das Wegsehen? Kein Problem. Weghören? Das geht nicht. Und wie wohltuend ist oft die Stille? Die stille Natur, eine stille Stadt am Sonntagmorgen, ein stiller Raum, den man ganz anders erlebt. Großartig finde ich eine Idee, die in einigen niederländischen Museen jetzt verwirklicht wird. Ein Museumsbesuch auf Socken. Wir werden das jetzt ein bisschen kennenlernen durch Kerstin Schweighöfer. Ihr Beitrag beginnt, kein Wunder, mit ein bisschen Stille.
Es ist still in Vorlinden, einem Museum für zeitgenössische Kunst in den Nordseedünen bei Den Haag. Mucksmäuschenstill. Es fehlt nicht viel und man könnte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.
Ja, just vanwege de stilte. Het zo ontzettend.
Wegen dieser Stille bin ich hier. Ist das nicht wunderbar? Flüstert diese Frau, die in einem schicken Kostüm erschienen ist und nun auf Seidenstrümpfen auf eine Skulptur von Richard Serra zusteuert. Im nächsten Saal sitzt ein Mann mit rot-gelb geringelten Wollsocken im Schneidersitz auf dem Boden und genießt den Anblick dreier Gemälde von US-Künstler Alex Katz.
Die Stille ist schön.
Die Stille ist schön, sagt er.
Ich bin gerade viel mehr in das Kunstwerk.
Ich kann mich völlig in den Bildern verlieren. Nichts lenkt mich ab, ergänzt eine Studentin, die gerade auf Sneakersocken hereinkommt.
Wenn sie die Glätze.
Denn immer samstags und sonntags zwischen 10 und 11 Uhr morgens findet in Vorlinden eine Stilte-auf-Sockenstunde statt. Eine Stille-auf-Sockenstunde. Dann werden die Besucher gleich beim Betreten des Museums von einer Mitarbeiterin aufgefordert, die Schuhe auszuziehen und in den Schließfächern zu verstauen. Dort finden die letzten Gespräche in normaler Lautstärke statt. Wir haben unsere Tochter mitgenommen, erzählt eine Frau. Wir denken, es ist eine ganz besondere Erfahrung und schenken ihr zum Geburtstag eine Stunde Stille auf Socken.
Stille auf Socken, ja.
Die Frau neben ihr auf der Bank ist auf Anraten ihrer Freundin hier.
Auf Anraten von einer Freundin.
Da musst du hin, habe die gesagt. Die Idee entstand Ende 2022 während einer Ausstellung mit Arbeiten des italienischen Arte Povere Künstlers Giuseppe Pennone. Auslöser war eine seiner raumfüllenden Installationen, in diesem Falle mit einem gewellten Marmorboden. Pennone hat ihn reliefartig mit kleinen Rippen gestaltet. Folge: Wer ohne Schuhe drüber läuft, bekommt eine Fußreflexzonenmassage. Speziell für dieses Werk wurden die ersten Stilte-ob-Sockenstunden eingeführt. Ein Riesenerfolg, berichtet Pressesprecherin Fenneke van der A. Manche Leute seien 3 oder sogar 4-mal zurückgekommen. Und zwar nicht nur wegen des gewellten Marmorbodens.
Wir Mitarbeiter merken es doch jeden Tag selbst, wenn wir vor dem Öffnen durch die Säle streifen. Die Ruhe ist so wohltuend. Keine Besucher, die quatschen oder Selfies machen, keine herumrennenden Kinder. Eine ganz besondere Atmosphäre herrscht dann. Die Stille macht auch alles sehr viel intimer.
Es wird intimer auch, hä?
Die Stilte-ob-Sockenstunden sollen auch Menschen den Museumsbesuch ermöglichen, die unter Reizüberflutung leiden, etwa weil sie hochsensibel sind, eine niedrige Reizschwelle haben und an Tinnitus leiden, Depressionen oder Angstpsychosen. Damit es nicht zu voll wird und still bleibt, werden allerhöchstens 100 Personen eingelassen. So wie vor Linden haben gut ein Dutzend weitere niederländische Museen spezielle Stillestunden eingeführt. Auch das Amsterdamer Stedelijk. Dort muss zur Eindämmung der Reizflut manchmal ganz rigoros der Stecker gezogen werden, weil zeitgenössische Installationen sich zuweilen bewegen und ganz schön Krach machen. Einen Steinwurf entfernt bietet das Rijksmuseum 6-mal im Jahr reizarme Besucherabende an. Dann wird sogar die Stimme in den Aufzügen leiser gestellt. Gewöhnungsbedürftig sind die stillen Stunden aber auch für die Besucher. Eine junge Frau, die vor Linden an diesem Sonntagvormittag mit einer Freundin besucht.
Normalerweise teile ich die Gedanken und Gefühle, die ein Kunstwerk bei mir auslöst, sofort mit anderen. Jetzt muss ich sie erstmal für mich behalten.
Ein paar Meter weiter wirft ein Familienvater einen zufriedenen Blick auf seine 3 kleinen Kinder. Sie liegen alle auf dem Bauch, Auge in Auge mit den Mini-Aufzügen von Maurizio Cattelan. Sie hätten sich vorbildlich verhalten, mucksmäuschenstill, überhaupt kein Problem. Durch die Stille hätten sie mehr Ehrfurcht vor den Kunstwerken bekommen. Plötzlich ertönt ein Bimmeln. Eine Museumsmitarbeiterin läuft mit einem Glöckchen durch alle Säle. Die Stille wird durchbrochen, verkündet sie.
Stille wird verbrochen.
Es ist 11 Uhr. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Man sieht vielen Besuchern an, dass sie von ganz weit herkommen, als ob man sie geweckt hätte. Jetzt wird's wieder voller, meint eine Frau mit Bedauern in der Stimme, als sie die Warteschlange vor dem Eingang sieht. Kaum ist die Tür aufgegangen, geht es in Vorlinden wieder zu wie in einem Bienenkorb. Sprich, ganz normal.
Das war Kerstin Schweighöfer über stille Ausstellungen, die verschiedene niederländische Museen anbieten, um ihren Besuchern ein besonderes Kunsterlebnis zu bescheren. Aus der Stille will ich sie noch nicht ganz rausreißen. Behutsam geht es weiter mit einem Amsterdamer Künstler. Das hier ist Till Hoorman mit dem Lied »The Blueprint of a Loop«.
Thank you.
Heute ist ja irgendwie eine historisch angehauchte Sendung. Und so werden wir auch weitermachen nach den Nachrichten. Da geht es um Codeknacker aus dem englischen Bletchley Park, die zum Ausgang des Zweiten Weltkriegs beigetragen haben. Von denen handelt übrigens auch der Film The Imitation Game. Und das hier ist der Hauptsong aus dem Soundtrack von Alexandre Desplat. Ich bin's noch immer, Laura Kingston, und ich möchte Sie jetzt auf einen entscheidenden Tag einstimmen, den D-Day. Der hat sich diese Woche zum 80. Mal gejährt. Um damals, bevor es dann soweit war, die Soldaten zu animieren, schrieben Künstler wie Bing Crosby Songs wie diesen hier. Das ist Hot Time in the Town of Berlin.
Be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show 'em how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that hile to what you know, Joe. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep 'em happy down on the farm after they take Berlin.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I wanna be their boy, spread some joy when they take over Berlin.
And may I join you?
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take over Berlin. They're gonna start a row and show them how you paint the town back in Michigan. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change the hile to give me some skin. There'll be a hot time
in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You're never gonna keep them happy down on the farm after they take Berlin.
Yanks go
marching in.
Go marching in.
I want to be their boy. Spread some joy
when they take Berlin. The Yanks go marching in.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin.
The boys begin
to take the joint apart, tear it down when they take Berlin.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in.
You could never keep them happy down on the farm.
The life of these would never please, they'd shudder with alarm.
No, you couldn't keep them happy down on the farm after they take Berlin.
Ich habe es gerade schon angerissen. Diese Woche wurde dem D-Day, dem entscheidenden Tag für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs, gedacht. Was entscheidend dazu beitrug, war ein Haufen britischer Mathematikerinnen und Mathematiker in Bletchley Park. Die haben dort, das ist etwa 70 Kilometer nördlich von London, den deutschen Nachrichtenverkehr entziffert. Annika Jensen war vor kurzem in Bletchley Park, das heute ein Museum ist.
Die Gebäude und die Landschaft sind einfach wunderschön. Wir haben da hinten eine Tafel gelesen, auf der stand, wie die Leute dort am See saßen und ihr Mittagessen gegessen haben. Liebesbeziehungen sind dort am See entstanden.
Carolyn May sitzt auf einer Bank im Bletchley Park, etwa 70 Kilometer nordwestlich von London. Es ist ein sonniger Tag im Mai. Neben Carolyn sitzt ihr Mann Nigel. Die beiden kommen aus Bath und ihre Familie hat ihnen einen Besuch im Bletchley Park zum 50. Hochzeitstag geschenkt. Doch Carolyn und Nigel sind nicht an schönen Blumen und Landschaftsarchitektur interessiert. Darum geht es nicht im Bletchley Park. Das Anwesen ist ein weiträumiges Museum, ein Originalschauplatz. Und es lockt jährlich etwa 250.000 Besucher. Im Zentrum steht ein typisches englisches Herrenhaus, ein Mix aus viktorianischer Gotik, Tudor-Fachwerk und holländischem Barock. Davor eine große Wiese und alte Bäume. In einem Teich plätschert ein Springbrunnen. Drumherum stehen provisorisch wirkende Baracken und solide gemauerte Blöcke.
Mich interessieren eher die sozialen Aspekte, während mein Mann eher an den technischen Dingen interessiert ist. Es ist für jeden etwas dabei.
Yeah. Carolyn und Nigel wollen wissen, wie es damals war, als im Bletchley Park vor mehr als 80 Jahren rund 9000 Menschen daran arbeiteten, den geheimen Nachrichtenverkehr der Nationalsozialisten zu entschlüsseln und zu analysieren. 1939 zieht die Government Code and Cipher School in Bletchley Park ein, die staatliche Code- und Chiffrenschule. Über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt sie Bletchley Park enorm. Von einem Ort, an dem exzentrische Kryptoanalytiker über Monate versuchen, unter anderem die Chiffriermaschinen Enigma und Lorenz zu knacken, zu einer regelrechten Fabrik, in der die Entschlüsselung der Feindesnachrichten am Tag tausendfach über die Bühne geht. Gegen Ende des Krieges arbeiten so auch ganz normale Menschen im Bletchley Park, die keine höhere Mathematik beherrschen müssen. Elektrikerinnen sind unter ihnen, Übersetzer, Köche, Friseure und Bibliothekarinnen. Gegen Ende des Krieges sind 75% von ihnen Frauen.
Zum Ende des Krieges hat sich die Arbeit in Bletchley Park in etwas entwickelt, was wir heute als elektronische Aufklärung bezeichnen würden. Es geht also nicht mehr nur darum, Codes und Chiffren zu knacken. Es geht auch darum, sich die Nachrichten genau anzusehen, zu verstehen, was sie bedeuten. Und darum, die Instanz darin zu werden, all die Nachrichten zu interpretieren. Und schließlich der Kommunikationskanal für den Kunden zu werden. Bletchley Park leistet gegen Ende des Krieges also eine sehr viel komplexere Arbeit als zu Beginn des Krieges.
Dr. Thomas Cheatham ist Historiker der Bletchley Park Stiftung, die heute das Museum betreibt. Er sitzt auf einer Picknickbank vor dem Herrenhaus. Aus einem Lautsprecher angebracht an einem großen Baum schallen Geräusche, die die Atmosphäre der 40er Jahre auf dem Gelände rüberbringen sollen. Alte Automotoren, Schauspieler, die Tennis spielen. Für das Museum sind es in diesen Wochen besondere Zeiten. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnern mit einer Sonderausstellung an den D-Day, die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. In den Baracken und Blocks, in denen einst die Codes geknackt und die Nachrichten entschlüsselt wurden, zeigt das Museum heute jede Facette der damaligen Arbeit. Die Maschine, die Alan Turing basierend auf Erkenntnissen polnischer Kryptoanalytiker entwickelte, die sogenannte Bombe, wurde nachgebaut und steht in Baracke 11. Sein Büro ist detailverliebt rekonstruiert. Eine Jacke hängt über dem Stuhl, eine Teetasse steht auf dem Schreibtisch. Als wäre er nur kurz zu einer Besprechung. Der D-Day hat sein eigenes Gebäude. Denn was viele nicht wissen und was noch heute selten in Berichten über den D-Day erwähnt wird, ohne die Arbeit in Bletchley Park wäre die Landung der Alliierten in der Normandie, der Auftakt zur Befreiung Westeuropas vom Nationalsozialismus, kaum möglich gewesen.
Bletchley Park bereitet sich weit im Voraus auf den D-Day vor. Denn bevor die Entscheidungsträger in die detaillierte Planung einsteigen, bevor sie sich für die Normandie als Ort der Landung entscheiden, weiß die Führung in Bletchley Park, dass es einen Tag geben wird, an dem die Alliierten in Westeuropa landen würden. Und sie will bereit sein für diesen Tag. Die Art der Aufklärung, die die Angestellten leisten, wirkt am besten über eine lange Dauer. Man muss dem Feind so viel Zeit wie möglich geben, die Dinge zueinander zu sagen, sich die Nachrichten zuzuschicken, deren Inhalte man braucht.
Mehr als anderthalb Jahre vor der Invasion, ab Oktober 1942, trifft sich alle zwei Wochen die Westfrontkommission. Regelmäßig tauschen sich die leitenden Geheimdienstmitarbeiter über den Inhalt der abgefangenen Nachrichten im Bletchley Park aus, ergänzt mit Informationen von Spionen hinter der Front und von der Resistance.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Invasion startet, im Juni 1944, weiß Bletchley Park so ziemlich alles über den Feind, was es wissen kann. Die Kryptoanalytiker kennen die Standorte aller 58 Divisionen der Deutschen in Westeuropa. Sie kennen die Situation der deutschen Kriegsflotte und der Luftwaffe. Sie wissen, wie diese Streitkräfte ausgestattet sind und wie gut sie ausgebildet sind. Und sie wissen, wie die Deutschen reagieren werden, wenn die Alliierten landen. Und am wichtigsten, die abgefangenen Nachrichten verraten ihnen, dass die Deutschen in der Normandie keine groß angelegte Invasion erwarten. Die Leitung in Bletchley Park kann den alliierten Kommandeuren also mitteilen, dass der Moment der Überraschung auf ihrer Seite ist. Und das ist auch sehr wichtig.
Während des D-Days herrscht Ausnahmezustand im Bletchley Park. Jeder Handgriff muss sitzen. Alle Prozesse müssen zuverlässig laufen. Die Kommunikation mit den Kommandeuren in der Normandie darf nicht abbrechen. Die Leitung von Bletchley Park entscheidet sich deshalb für einen ungewöhnlichen und riskanten Schritt.
Eines der wichtigsten Dinge, die Bletchley Park für den D-Day vorbereitet, ist eine Abhörstation auf dem Gelände. Das Abfangen der Nachrichten passiert eigentlich woanders. Sie werden dann lediglich nach Bletchley Park gesandt. Der Grund dafür ist die Sicherheit. Antennen im Hauptquartier der Nachrichtenentschlüsselung aufzustellen, ist eigentlich keine gute Idee. Aber um den D-Day herum wird eine Ausnahme gemacht. Denn die Mitarbeiter müssen die Nachrichten des Feindes am Morgen der Invasion so schnell wie möglich knacken und lesen. Vor allem die Nachrichten der deutschen Marine. Die alliierte Invasionsflotte ist auf See, mitten im Kanal, am angreifbarsten. Wenn es dort feindliche Marinestreitkräfte geben würde, die eingreifen wollen würden, müssten die alliierten Marinekommandeure das so schnell wie möglich wissen. Deswegen versuchen die Codeknacker in Bletchley Park, die Entschlüsselung der Marinenachrichten zu beschleunigen, so gut es möglich ist.
Am 6. Juni 1944 sind die Arbeiter in Bletchley Park dazu in der Lage, die Codes zu knacken, die Nachrichten zu entschlüsseln, sie zu übersetzen und an die Kommandeure in der Normandie zu schicken, in unter 2,5 Stunden.
Was für die 1940er blitzschnell ist. Das ist oft schneller, als die Deutschen überhaupt in der Lage sind, untereinander zu kommunizieren. Bletchley Park liest die Feindesnachrichten schneller als die eigentlichen Empfänger.
Die Nationalsozialisten verschlüsseln ihre Nachrichten jeden Tag mit einem neuen Enigma-Code. Ist der geknackt, können sämtliche Nachrichten des Tages dechiffriert werden. Die Enigma hat 5 Walzen, um Nachrichten zu verschlüsseln. Weit komplexer und nur für die Kommunikation des Oberkommandos der Wehrmacht gedacht, ist die Lorenz-Maschine. Sie hat 12 Walzen. Aber auch diese Maschine knacken die Kryptoanalytiker im Bletchley Park und das ohne die Lorenz-Maschine zu Gesicht bekommen zu haben. Es ist überlebenswichtig, das, was im Bletchley Park passiert, geheim zu halten. Die Männer und Frauen dürfen nicht über ihre Arbeit sprechen, zu niemandem. Die meisten Angestellten sehen nur den Bereich, in dem sie arbeiten, tragen ihren Teil zur Produktionskette bei. Das ist gut für die Effizienz.
But it also is good for security.
Aber es ist auch gut für die Sicherheit, weil es bedeutet, dass sie das Endprodukt nicht sehen. Sie sehen nicht, wo ihr Arbeitsmaterial ursprünglich herkommt. Sie sehen nicht den ganzen Prozess. So lässt sich im Bletchley Park alles in einzelne Teile aufspalten. Und die Leute wissen nur, was sie wissen müssen, um ihr Puzzleteil beizutragen.
Part of the puzzle.
Bis 1974 bleibt es streng geheim, was während des Zweiten Weltkrieges hinter den Mauern von Bletchley Park passierte. Dann veröffentlichen die Verantwortlichen nach und nach Dokumente. Aber erst um das Jahr 2000 wird Material veröffentlicht, das zeigt, wie in Bletchley Park die Codes geknackt und die Nachrichten entschlüsselt wurden. Und erst ab 2009 wird den Menschen, die dort arbeiteten, Anerkennung ausgesprochen.
Es war notwendig, alles geheim zu halten, weil die Arbeit, die in Bletchley Park geleistet wurde, nach Ende des Krieges nicht endete. Sie machten weiter und Großbritannien hat noch heute Feinde, deren Nachrichtenverkehr es lesen muss. Deswegen wäre es problematisch gewesen, wenn die Feinde damals von der Operation im Bletchley Park gewusst hätten. Aus der Sicht der nationalen Sicherheit war es also erst sehr viel später sicher, über das zu sprechen, was hier passierte. Es gibt noch heute Details dessen, was vor 80 Jahren in Bletchley Park passierte, die als geheim eingestuft werden.
In den frühen 1990er Jahren entscheidet sich die Nachfolgeorganisation der staatlichen Code- und Chiffrenschule, die Regierungskommunikationszentrale, das Anwesen zu verkaufen. Es droht der Abriss für Wohnungen. 1992 gründet sich jedoch die Bletchley Park Stiftung, die das Museum bis heute betreibt. Nach und nach, ohne staatliche Förderung, restauriert sie die zahlreichen Blöcke und Baracken. Vor 2 Jahren wurde die neueste Dauerausstellung eröffnet. Sie richtet den Blick in die Gegenwart und zeigt unter anderem, wie verschlüsselte Kommunikation heute funktioniert.
Und es geht noch ein bisschen weiter mit Musik aus der Zeit. Nat King Cole hat 1944 diesen Song geschrieben mit dem Namen D-Day.
Save a chair and sit down, get you gonna hear some news of the military nature. Relax while I give you the latest report. Sport, there never was a finer sight when all our boys were fixed to fight on D-Day, 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 D-Day. We hope they'll soon be coming back, for now they're on a solid track since D-Day, 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 D-Day. Take more than a weekend, so let's be patient and calm. Cut out that public speaking, or we'll be the victim of false alarm. We got to help, we're in it too. So buy those bonds and a dooming you for D-Day, 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 D-Day. Let's be patient.
patient calm. Cut out that public speaking, or we'll be the victim of false alarm. We got to help with any two, so buy those bonds and a doobin' you for D-Day, 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 D-Day.
Ein türkisfarbenes Meer, Strand in allen Farben. Von perlweißen Korallenresten über ockerfarbenen Sand bis zu schwarzen Vulkansteinen. Das ist der strahlende Teil, der hunderttausende Touristen jedes Jahr nach Fuerteventura zieht. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die kleine Kanareninsel als Insel der Verbannten, wo spanische Oppositionelle, Obdachlose oder Homosexuelle einfach verschwanden. Deportiert vom Regime des spanischen Despoten General Franco. Der errichtete in Tefia ein Straflager. Heute verdankt Fuerteventura diesen Gefangenen viele Straßen und Infrastruktur. Mein Kollege Thorsten Phillips hat sich die düstere Seite der Insel angeschaut.
In einem stickig feuchten Kellergang knallt der Hausverwalter Pedro Fumero mit einer Stahlstange auf den Boden. Es hört sich hohl an. Angeblich sollen hier unter dem Keller die geheimen Gänge zu einem bisher unentdeckten U-Boot-Hafen der Nazis sein.
Es ist ein Studio Georadar, es ist ein Scanner down the floor.
Da drunter geht es weiter. Ich habe einen Wissenschaftler mit einem Gerät, das wie ein Metallsuchgerät aussieht, durch das ganze Haus und den Keller laufen lassen. Da war ein Scanner dran, mit dem der Boden auf Spuren analysiert wurde. Diese Scannerstudie hat 6.000 Euro gekostet. Ergebnis, hier lagen Knochen und Leichen, aber auch Munition und Waffen.
Hablamos de trone de defensa, habla de munición, hablamos de submarino, habla de repuesto, hablamos de experimento, habla de cadáver.
Draußen am Strand von Covete, ein paar hundert Meter von der Villa Winter entfernt, deutet nichts auf einen U-Boot-Hafen hin. Jedenfalls hat auch der Schwede Jan Sangrille hier noch nichts entdeckt, was auf einen U-Boot-Hafen hinweist. Er lebt seit 6 Jahren auf Fuerteventura, kommt immer wieder hierher, weil er die Küstenlandschaft von Covete liebt. Der Wind weht stark und das Meer ist aufbrausend. Tief reingehen würde selbst der erfahrene Schwimmer aus Söderköping südlich von Stockholm hier an der Atlantikküste niemals.
Stranden där avråder man från att simma och surfa för det är så starka blir så starka underströmmar här.
Schwimmen ist hier zu gefährlich. Es gibt zu viele Unterströmungen, die einen raustreiben. Und dann weißt du nicht, wo du bist. Vielleicht 100 Meter rausgetrieben. Ja, und es gibt keine Rettungsschwimmer oder eine Küstenaufsicht.
För den håller inte på, man blir inte transporterad ut i havet utan den slutar kanske 50 meter bort strömmen, men det kan vara.
Auch Paolo Mandolaro aus Sizilien war hier schon häufig, aber ins Wasser geht er nur bis zu den Knöcheln.
E tu vedi la potenza del mare, e infatti è sconsigliato il 90% delle volte non puoi fare il bagno perché.
Es zieht dich richtig raus, du kannst es fühlen. 90% der Zeit kann man hier bei den Wellen und der Strömung nicht schwimmen gehen. Und dann sind da die Quallen, die portugiesische Galeere, die tut ihr Übriges.
Tu senti proprio l'acqua che ti tira troppo, in base ai periodi. Spesso sono invase dalle caravelle portoghesi, sai le specie di jellyfish che sono quelle blu.
Schon einige Menschen seien hier den Wellen und den giftigen Quallen zum Opfer gefallen, weil sie sich überschätzt haben, erzählt er weiter. Der Sizilianer liebt diese etwas abgelegenen Orte, wo nur 10 Touristen auf 10 Quadratkilometer Strand nackt und oder mit Hund und Kind sitzen und jeder für sich das Meer genießen kann. Hinter sich riesige Berge, unter anderem der Pico della Zarza mit 812 Metern, der höchste Berg Fuerteventuras. Dann zeigt Paolo Mandolaro auf die hellbraune Steinwand, auf der ein Holzkreuz zu sehen ist. In der Mitte der Mauer ist eine Doppeltür aus Holz. Es ist wohl der weltweit einzige Friedhof direkt am Strand. Viele Kreuze und Vulkansteine kennzeichnen die Grabmale im Sand. Auf dem Friedhof wurden auch unbekannte Personen begraben, welche durch das Meer an die Küste der Halbinsel gespült wurden. Angelegt am Anfang des 19. Jahrhunderts von den Majoreros, den Ureinwohnern, auf deren Existenz es auf Fuerteventura Hinweise bis 1000 Jahre vor Christus zurückgibt. Seit dem 15. Jahrhundert werden sie vom spanischen König regiert. Direkt neben dem Friedhofseingang steht auf einer silbernen Erklärtafel die Entstehungsgeschichte des Strandfriedhofs, komischerweise auch in deutscher Sprache geschrieben. Da steht zum Beispiel, dass 1834 genau 67 Personen in Covete lebten und von Getreide sowie Obstbäumen lebten. Nach einer Dürrezeit verließen dann viele Menschen Covete in Richtung Morojable, sodass es 1950 nur noch 6 Familien hier waren. Also war Covete kurz nach dem Krieg sehr verlassen.
C'è un piccolo centro con pochissime case e loro hanno il diritto di essere sepolti lì, è la loro terra.
Man lernt etwas über die Menschen hier kennen. Es ist ihre Art zu leben, aber es ist schon creepy.
Stiamo calpestando il loro suolo, loro ci abitano, gli spetta di diritto. Magari un graveyard in una spiaggia.
So seltsam ist das gar nicht, wenn man bedenkt, wie aufwendig es ist, hierher zu kommen.
Och transportera dem ända till Morojable för begravning i värmen.
Covete war schon immer abgeschieden im Südwesten der Insel Fuerteventura, auch heute nur schwer über eine Schotterpiste mit einem Jeep zu erreichen. Aber der 30 Kilometer lange Weg von Morojable durch die Berge an der Küste, der wie eine Serpentine verläuft, zuerst bergauf bis zu einem Aussichtsplatz.
Gerade so ein bisschen diesig und dadurch wirkt es wie gemalt und ist einfach nur Wahnsinn.
Die Farben vom Meer, das Blau, das Türkise, Hellblau, das Weiße von den Wellen, sehr beeindruckend, wenn man aus der Stadt kommt.
Und dann bergab nach Covete. Die Straße ist nicht durchgängig breit genug für einen Pkw und einen Bus und dann immer wieder tiefe Schlaglöcher. Ein Fahrfehler und es droht nicht nur ein Blechschaden. Paolo Mandolaro nimmt zur Sicherheit immer den Bus, der hier einmal pro Stunde herfährt.
Non è asfaltato, non è niente. Si può raggiungere anche con un bus.
Du machst dir dein Auto kaputt. Ganz ehrlich, das geht die ganze Zeit bum bum bum. Da zahle ich lieber 8 oder 9 Euro und dann bringt dich der Bus von Morojable bis hierher direkt an den Strand. Und um 4:30 fährt dann der letzte Bus zurück. Ich kann dir das nur empfehlen, wenn dir dein Auto nicht völlig egal ist.
E poi alle 4:30 mi pare l'ultimo autobus ti riporta indietro per Morojable. E ti consiglio vivamente di fare quello, a meno che hai macchina noleggio e non te ne frega.
Beide Einwanderer kennen natürlich auch die Geschichten über die Villa Winter und Pedro Fumero. Der erzählt, dass schon das Datum der Fertigstellung umstritten ist, während die spanische Regierung davon spricht, dass das Haus erst 1946 fertig geworden ist, will Pedro es durch seinen Großvater besser wissen. Der hatte hier für den Nationalsozialisten Gustav Winter gearbeitet. Die Villa sei 1941 einsatzbereit gewesen.
El gobierno de Fuerteventura dicen que la casa Winter se construye 1946.
Die spanische Regierung hat kein Interesse an der wahren Geschichte. Und die deutsche Regierung auch nicht.
O sea, ellos dicen que se construye después de la Segunda Guerra Mundial.
Verschwörungstheorien? Aber das ist es ja. Es ist die Geschichte über einen angeblichen Nazi-Stützpunkt in Covete, verborgen im Atlantik, was mit Hilfe des spanischen Diktators Franco möglich war. Das heißt, die spanische Regierung ließ die Nazis auf Fuerteventura alle Vorbereitungen treffen, auch für eine Flucht nach dem Krieg nach Südamerika. Pedro Fumero behauptet, er habe Beweise dafür.
Esto es una carta marina. La casa Winter punto rojo.
Ich habe eine Georadarstudie machen lassen und es gibt hier 2 unterirdische Kavernen mit einer Wassertiefe von 360 Metern und ein U-Boot benötigt etwa 50 Meter. Laut dem Gutachten sind hier aktuell unter uns 2 Höhlen mit 2 U-Booten. Jetzt noch. Die Rolle Spaniens im Zweiten Weltkrieg als neutrale Partei müsste von Historikern neu bewertet werden. Das will die spanische Regierung natürlich nicht und die deutsche auch nicht.
Porque al gobierno español no le interesa abrir al mundo una cueva con dos submarinos y tampoco le interesa Alemania.
Pedro Fumero sagt, dass er die wahre Geschichte über das mysteriöse Haus aufdecken will. Richtige Beweise und Dokumente will er uns nicht zeigen. Noch nicht. Er will damit bis zu einem angeblichen Prozess mit den Nachfahren Gustav Winters warten. Anstoß für seine Recherchen: sein Großvater, der für den 1971 verstorbenen Nazi-Ingenieur Gustav Winter gearbeitet hatte. Der berichtete ihm, als Pedro noch ein Kind nur zu Besuch in Kofete war, dass vor der Küste, wie er es beschrieb, umgedrehte Schiffe lagen, die U-Boote.
La caverna esta y esta está en Roque del Moro, debajo del Roque del Moro. Dos cavernas naturales. O sea, vamos a ver, ¿cómo dice el gobierno que no hay profundidad cuando estamos hablando de dos cavernas? Porque no le interesa al gobierno. En Cofete hay un flujafe. Flughafen, con el satélite militar lo puedes ver y lo puedes ver con un dron. Si tú le preguntas a la isla de Fuerteventura, ¿dónde está el Flughafen de los nazis? La punta de Jandía. Pero mi familia habla de un Flughafen en la playa de Cofete. Con un dron, tú vas a la playa con un dron, levantas el dron.
Dann ist da noch dieses Rollfeld. Ich frage, warum gibt es hier einen Flugplatz? Für was? Wenn es Gustav Winter nur um landwirtschaftlichen Anbau gegangen wäre, hätte er das nicht gebraucht. Und warum hat er diesen Turm an der Villa gebaut? Weil er damit einen Kontrollturm mit 360 Grad Sichtfeld hatte für den Flugplatz. Vom Turm aus kann man das Rollfeld noch deutlich erkennen. Warum hat es dieses Rollfeld wohl gegeben, frage ich mich.
Es un puesto de vigilancia, 360 Grad. ¿Para qué quiere Winter un Flughafen, un búnker, túneles, si oficialmente la casa dice que la hizo para la agricultura y la ganadería?
Tatsächlich wirft das Rollfeld vor der Villa Rätsel auf. Warum hat es hier einen Mini-Flughafen mitten in der trostlosen Steinwüste gegeben, wo sich nur Streifenhörnchen gute Nacht sagen? Pedro vermutet, dass die Nazi-Anführer nach dem Weltkrieg hierher gebracht wurden, um dann nach einer Gesichts-OP nach Südamerika zu flüchten. Beweisen kann er es nicht. Der 55-jährige Pedro Fumero zeigt uns aber in dem feucht, modrig riechenden Kellergewölbe der Villa Winter mehrere furchteinflößende Abschnitte. Bei einem Raum scheint es sich um eine Folterkammer zu handeln. Darauf deuten zwei Metallringe an den Wänden hin, wo Ketten zum Fesseln festgemacht werden konnten. Davor sind mehrere Einzelzellen, jeweils 2x2 Meter groß. Von den Doppelbetten in den Räumen sind nur noch die Metallgestelle mit dem Metalllattenrost übrig.
Das ist der Platz für eine Abwehrkanone, eine Flak. Mit der konnte man schießen.
Richtig gruselig wird es in einem Raum mit einem Ofen, einem rot-schwarz gekacheltem Fußboden und einem Tisch, der an einen Operationstisch erinnert. Pedro Fumero ist sich sicher, dass hier spanische Widerstandskämpfer und andere Gefangene gefoltert worden seien. In dem nicht weit entfernten Ort Tefia hatte General Franco tatsächlich ein entsprechendes Konzentrationslager, das heute eine Jugendherberge und ein astronomisches Observatorium ist. Außerdem glaubt Fumero, dass sich hier die Nazis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit Hilfe von chirurgischen Eingriffen die Gesichter haben verändern lassen, bevor sie von hier aus nach Argentinien und Chile weiterfliehen konnten. Schon schräg. Einige Besucher sagen, dass sie tatsächlich daran glauben und auch, dass unter den Geflüchteten Adolf Hitler persönlich gewesen wäre.
Noi abbiamo visto delle puntate sulla storia di Hitler, se non è morto, invece è riuscito a scappare, ha fatto le tappe in Spagna, Portogallo, Canarie per andare fino in Sud America, ecco.
Questa parte potrebbe essere anche vera.
Wir haben viele Punkte über die Fluchtgeschichte von Hitler verfolgt. Auf Malta, Spanien, Portugal, die Kanaren und dann nach Südamerika. Das kann wirklich so gewesen sein.
Warum glauben Menschen solche Theorien ohne Beweise? ein geplanter U-Boot-Stützpunkt für die Nazis, ein Rückzugsort für Adolf Hitler, wie zum Beispiel auch die Berliner Zeitung schon im Jahr 2011 spekulierte, eine Verkehrsdrehscheibe für fliehende Nazis oder einfach eine Folterkammer für spanische Gefangene? Es bleiben erstmal Spekulationen, aber Covete gehört mit seiner schwer erreichbaren Lage mitten im Naturschutzgebiet mit den 20 Einwohnerinnen und Einwohnern, den 50 Ziegen und der einen Restaurantbar zu den sogenannten Lost Places dieser Welt und ist gleichzeitig ein Geheimtipp für Urlauber, die neben dem aufbrausenden grün-blauen Atlantik mit seinen weißen Schaumkronen ein Stück Abenteuer mit Mythen und Geschichten erleben wollen. Dazu muss man keine Geisterbahnfahrt in dem gruseligen Keller der Wintervilla machen. Da reicht ein Blick in das Hauptzimmer des Anwesens, das daherkommt wie ein schlecht sortiertes Museum mit einem Potpourri aus Kriegszeitüberresten, Zeitungsartikeln, Koffern, einem in der Unordnung fast untergegangenen Porträt von Adolf Hitler und anderen deutlich sichtbaren Nazi-Symbolen. Wie zum Beispiel die in durchsichtigen Folien gewickelten Schaufensterpuppen mit Nazi-Uniformen und einem angeklebten Hitlerbart. Besucherinnen und Besucher sind teilweise verunsichert.
Eigentlich war es Neugierde, dass wir hergefahren sind. Wir sind jetzt das dritte Mal hier auf Fuerteventura, immer nur so von Weitem angeguckt. Und jetzt wollte ich einfach mal rein, das mal angucken.
Und wie ist das Gefühl hier so?
Mit einem Wort gruselig.
Dann sind da aber auch technische Geräte, die wie auch vorhandene Unterlagen über Schiffsmotorentechnik aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammen. Woher das alles wirklich ist, bleibt allerdings unklar und wer es wann hierher brachte. Zum Beispiel vielleicht erst in den 70er Jahren, um einen sagenumwobenen Ort an einem entlegenen Teil einer kleinen unbeobachteten Insel zu schaffen. War die heutige Touristenattraktion einmal eine Insel der Verbannten? Man muss nicht alles glauben, aber der Ausflug nach Covete ist auf jeden Fall ein Abenteuer, das nicht ins Pauschalreiseangebot gehört.
Thorsten Phillips hat sich die düstere Geschichte von Fuerteventura angeschaut. Und wir hören jetzt Musik von der Insel, die aber nicht ganz so düster ist.
mañana es en ti. En mi cuerpo nace un escalofrío, tu aroma quita al menos cinco sentidos, y mi cuerpo morir por tu cuerpo dormido. Esta mañana es en ti. En mi cuerpo nace un escalofrío, tu aroma quita al menos cinco sentidos, y mi cuerpo morir por tu cuerpo dormido. Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía, pues mi fantasma de mi melancolía, la puta estrella que va a alumbrar caminada. Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía, pues mi fantasma de mi melancolía, la puta estrella que va a alumbrar caminada.
Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Pommes. Und was gibt es daran auch nicht zu lieben, frage ich mich. Fettige Kohlenhydrate mit Salz, knusprig und am besten dampfend heiß. Ja, ich weiß schon, Sie sind hier nicht in einer Schlemmer-Sendung, sondern in einer Reisesendung. Und deshalb geht es jetzt nach Belgien, wo Fritten zur nationalen Identität gehören. Günther Beyer weiß, wieso das so ist und warum die belgische Fritte nicht nur ein Leckerbissen, sondern auch ein Bindeglied zwischen Arm und Reich ist.
Eine friedliche Landschaft in sanften Wellen, schraffiert von braunen Kartoffelfurchen. Das ist der Hennegau, die belgische Provinz Hainaut, nahe der Grenze zu Frankreich. Hier, unter der Ackerkrume, sind die wahren Schätze Belgiens verborgen: Kartoffeln.
Nous sommes vraiment ici au pays de la pomme de terre, nous bénéficions de terres riches et fertiles.
Wir sind hier wirklich im Land der Kartoffeln. Wir haben hier sehr reiche, fruchtbare Böden, günstig für den Kartoffelanbau. Überwiegend verarbeiten wir Bintje. Das ist eine Sorte mit vielen Vorzügen. Etwa der gute, natürliche Kartoffelgeschmack, ihre schöne Farbe und die Tatsache, dass man aus Bintje sowohl Pommes frites als auch Püree und Kroketten machen kann.
Und das tut die Fabrik, deren Marketingchefin Françoise Saint-Gillain ist, im großen Stil. Die Erdäpfel werden sortiert, mit heißem Dampf geschält, geschnitten und vorfrittiert. 16 Tonnen pro Stunde. Anschließend werden die Stäbchen tiefgefroren, verpackt und in 90 Länder exportiert. Doch vor dem Versand steht die Geschmacksprobe. Ist die junge, schlanke Laborantin um ihren Job zu beneiden? Jede Stunde entnimmt sie der laufenden Produktion eine Probe, frittiert sie fachgerecht und protokolliert das Ergebnis.
Wir müssen den Geschmack prüfen und wir schauen uns die Beschaffenheit an, ob das in Ordnung ist. Wir kontrollieren auch die Länge der Fritten, die Qualität natürlich, die Farbe nach dem Frittieren. Sie müssen wissen, wir haben Kunden, die verlangen eine eher rotbraune Fritte und andere, die wollen ein eher weißes Kartoffelstäbchen.
D'autres une frite plus blanche.
Ist es in Ordnung?
Niederländisch sprechende Flamen und französisch sprechende Wallonen sind sich in vielem nicht einig. Manche fürchten sogar, das kleine Königreich könnte auseinanderbrechen. Aber in einem gibt es überhaupt keine Meinungsverschiedenheit. Pommes frites sind unschlagbar das Nationalgericht.
Ich bin versucht, auf Fritz, ja so versucht.
Zwar kaufen viele Belgierinnen und Belgier heute ihre Kartoffelstäbchen im Supermarkt und bereiten sie zu Hause in der Friteuse zu. Aber am besten schmecken sie doch unterwegs in einer der 5000 Fritkots oder Friterie, den Frittenbuden. Brüssel, Place Saint-Josse, am östlichen Rand der Innenstadt. Wer vor 12 Uhr mittags kommt, könnte den unscheinbaren eckigen Kasten zwischen Zeitungsstand und Blumenkiosk glatt übersehen. Ein Verschlag, Marke Eigenbau, aus dem Dach ragen silberfarbene Abluftrohre. Mittags aber mutiert die weiße Kiste zum Sesam öffne dich. Die Sperrholzwände werden auseinandergeklappt, ein Verkaufstresen mit Vitrine kommt zum Vorschein. Das mit Kühltresen und Fritteusen bestückte Innenleben einer typisch belgischen Frittenbude. Palma Altamirano heizt ihre Apparate auf und stellt die Soßen bereit. Die Filipina hatte sich in Belgien lange als Putzfrau durchgeschlagen, bis sie die bestens eingeführte Bude an der Place Saint-Josse übernahm. Heute ist sie spät dran, ausnahmsweise hilft ihr Zavaras, ihr Mann. Er setzt einen mechanischen Frittenschneider über eine dicke, geschälte Kartoffel, drückt fest zu und unten fallen formatierte Stäbchen heraus.
Ich werde zu weit.
Wir erhalten sie täglich vakuumverpackt, geschält, gewaschen und danach schneiden wir sie. Die sind frischer, der Geschmack ist besser. Das sind keine Tiefkühlfritten, echt, das sind frische Kartoffeln.
Die ersten Hungrigen stellen sich an. Nachbarn aus dem multikulturellen Viertel oder Passanten, die zufällig vorbeikommen. Viele bestellen Fritten ohne Fleischbeilage, frit naturell, bloß gesalzen oder mit einem Klecks Mayonnaise. Beliebt ist auch Sauce Andalouse, eine würzige Tunke aus Tomate, Paprika und Zwiebel. Auf dem Schwingdeckel des Abfalleimers sitzt eine erschöpft aussehende alte Frau im fadenscheinigen Wollmantel. Langsam kaut sie eine Portion frit naturell.
Ich wohne oberhalb der Chaussée de Louvain. Alle Wege muss ich zu Fuß machen. Sonst bin ich nie hier. Heute das erste Mal. Aber alle Läden haben zu und ich habe nichts im Hause.
Zwei junge Männer aus Deutschland haben sich in die Warteschlange eingereiht. Einer der beiden ist erst vor ein paar Stunden angekommen. Er will ein Praktikum bei einer Brüsseler Firma machen.
Ich freue mich auf die Pommes. Die Reise habe ich natürlich auch deswegen gemacht, um hier die Pommes zu probieren. In Deutschland esse ich eher Kartoffeln oder Reis oder Nudeln, aber Pommes, nein.
Die Friterie Saint-Josse ist ein Stehimbiss wie früher. Die Fritten werden hier noch in einer Spitztüte, einem sogenannten Cornet oder Pünzsack, und nicht im offenen Pappschälchen gereicht. Man kann sie gleich hier essen, mit nach Hause nehmen oder sich mit seiner heißen, duftenden Tüte in ein nahes Bistro setzen, sofern ein kleines Schild Frit accepté ici das erlaubt und drinnen ein Getränk dazu bestellen. Verschärfte Hygienevorschriften haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Kartoffelstäbchen immer seltener in offenen Buden und öfter in massiv gebauten Schnellrestaurants verkauft werden. Aber treue Fans der Frittenbude lassen sich nicht beirren.
Vielleicht wird es mal weniger geben, vielleicht haben sie ein anderes Angebot, mehr nordafrikanisch. Aber trotzdem wird es einige Frittenbuden mit guter Qualität geben. Ich glaube, sie werden überleben. Das ist einfach Tradition in Belgien.
Aber warum bloß ist die doch eher unscheinbare Fritte solch eine grundfeste nationale Identität geworden?
Die Fritte ist schon auch interessant, aber für mich ist die Frittenbude noch interessanter.
Der Kunsthistoriker Paul Illegems, Jahrgang 1946, groß und schlank, lebt in der Altstadt von Antwerpen. Er hat Bücher geschrieben mit Titeln wie »Die Pommesbudenkultur« und »Die Geheimnisse der Fritte«.
Die Frittenbude ist ein Phänomen, das man überall in Belgien sieht und das mir typisch für dieses Land zu sein scheint. Solch ein Frittkot ist ein improvisiertes Bauwerk, oft ein alter Autobus, ein Wohnwagen oder eine Bude, die der Besitzer selbst zusammengebastelt hat. Man erkennt darin große Fantasie, Vielfalt, einen Sinn für Improvisation, der mir sehr belgisch zu sein scheint.
Frittenbuden sind Sehnsuchtsorte für alle, arm und reich, vereint im Genuss der goldgelben Stäbchen. In Brügge, der alten Handelsstadt, hat man den Fritten vor 5 Jahren sogar ein eigenes Museum gewidmet. Es wurde in der noblen, gotischen Saaihalle, der ehemaligen Handelsniederlassung genueser Kaufleute, eingerichtet und erzählt die Geschichte von Kartoffel und Pommes frites. Museumsleiter Cedric van Belle weiß, wo und bei welcher Gelegenheit Pommes frites überhaupt erfunden wurden. Natürlich in Belgien.
Die Leute im Tal der Maas im Süden Belgiens pflegten Gründlinge, also diese kleinen Fische, in Öl zu braten. Aber in der Zeit um 1750 folgte ein harter Winter dem anderen. Der Fluss war zugefroren und man konnte nicht fischen. Also nahmen die Leute Kartoffeln, schnitten sie in Fischform zurecht und brieten die Stäbchen in Öl. Das war die Geburtsstunde der ersten Fritten in Belgien im 18. Jahrhundert.
En Belgique à cette époque-là, au XVIIIe siècle.
Ein Porträt über belgische Fritten war das von meinem Kollegen Günther Bayer. Gut, dass jetzt Mittagszeit und die Sendung vorbei ist. Von Ihnen verabschiedet sich eine hungrige Laura Kingston. Bis nächste Woche. Und wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich freue mich.